Ja, jetzt hat sie gestartet, unsere zweite Staffel. Wir werden sie vor der Sommerferie abschliessen und wir werden im Herbst in eine dritte Staffel gehen. Über Gott haben wir nie ausgelernt, in zwei oder drei oder vier Staffeln nicht. Gott ist immer grösser, Gott ist immer mehr, anders, aber uns auch näher, als wir denken können. Und was wir möchten, ist mit diesen Staffeln, wie wir schon gehört haben von Martin, wir möchten die Tiefe und die Nähe und die Grösse von Gott miteinander auskundschaften. Heute geht es um Gottes Unverfügbarkeit. Als Christ kann es vorkommen, dass sich dein Glauben nicht mehr berührt. Es fühlt sich noch wahr an, aber irgendwie nicht mehr lebendig. Und du merkst, ich brauche etwas, dass mein Glauben aufblüht. Wir möchten, dass wir mit diesen Staffeln in unserem Glauben an Gott tiefer graben und dass wir aufblühen können. Ja. Und ich möchte für das beten und wenn ihr mögt, steht doch noch mal auf, dass wir einfach miteinander um Gottes Segen bitten für die Zeit vor uns, dass wenn wir uns da versammeln und über ihn nachdenken, dass er uns mehr zeigt von sich. Allmächtiger Gott, wir danken dir im Namen von Jesus Christus, dass du Gott bist. Und wir möchten darüber nachdenken und mit unseren Herzen auch begreifen, wer du bist und wie du bist und wer du für uns bist, für jeden Einzelnen von uns. Ich bete um Offenbarungen von dir. Wir beten darum, dass du dich zeigen tust, so wie du bist. Und dass du sie in unser Leben hineinredest und uns prägt und uns hilft. Du reden, zeig du dich, wie du bist. Amen. Dürfen Platz nehmen, danke. Ich möchte mit einer These anfangen. Unser Glaube blüht auf in der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Glaube blüht auf in der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Unverfügbarkeit und Begegnung, das gehört zusammen. Das klingt ein bisschen trocken, ich weiss, es ist ein bisschen philosophisch und wir werden heute ein bisschen philosophisch werden. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte zuerst die Welt beschreiben, wie sie ist. Ich werde das machen, indem ich mich an Gedanken anlehne vom Philosoph Hartmut Rosa. Der hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel Unverfügbarkeit. Wir werden sehen, dass wir in unserer Kultur ständig dran sind, uns die Welt verfügbar zu machen. Der Rosa nennt das kulturelle Antriebsmoment unserer Kultur. Tönt kompliziert, passiert aber täglich. Wir werden uns das anschauen und bewusst werden, wie das wir leben. Nachher wollen wir schauen, wie die Art zu leben, die in unserer Kultur so normal ist, unseren Glauben prägt. Und wie das dazu führen kann, dass sich unser Glaube nicht mehr lebendig anfühlt. Und dann gehen wir zu der Bibel. Ich werde euch ein Beispiel aus dem Neuen Testament zeigen, wie Gott mit uns unterwegs ist und wie wir berührt werden können, wenn wir eine Begegnung mit dem Unverfügbaren haben. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen Schuss Philosophie heute Morgen. Wir werden Theologie und Philosophie miteinander verbinden. Und ich glaube, dass uns das helfen wird, im Glauben tiefer zu graben. Wir fangen an mit einem Zitat von Hartmut Rosa. Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, also unsere heutige Welt, ist die Vorstellung, der Wunsch, das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Das ist jetzt ein bisschen anspruchsvoll, aber ich kann euch entlasten, es wird von jetzt an nur noch einfacher. Der Rosa führt in dem Buch aus, was er mit dem Satz meint. Er sagt, wir versuchen alles zu wissen, zu planen, zu beherrschen, zu optimieren. Wir machen uns die Welt verfügbar. Das passiert täglich. Wir optimieren unseren Körper. Schrittzahl steigern, Cholesterin senken, Gewicht oben runter. Schönheitsoperationen nehmen zu. Lippen werden aufgespritzt, Brüste vergrössert, Po vergrössert, habe ich letztens gehört, sage ich sehr in. Keine Ahnung warum, und mit 50 heisst dann Happy Botox. Verfügbar machen, das bedeutet, alles muss effizienter werden, nicht nur unser Körper, das ganze Leben. schneller arbeiten, wirtschaftlich wachsen, energieeffizienter einsetzen, schnellere Computer bauen. In unserer Kultur ist das Begehren das Antriebsmoment. Berge müssen bestiegen werden, Prüfungen bestanden werden, Karrierestufen genommen werden, Ort besucht werden, Film gesehen werden, Bücher gelesen werden. Wir machen uns die Welt verfügbar. Das treibt uns irgendwie an. Der Hartmut Rosa analysiert die Lebensart und kommt zu einer interessanten Feststellung. Er sagt, die Welt, wie sie für uns ist, oder so, wie wir in der Welt leben, das wird für uns nicht zum Paradies, sondern zum Aggressionspunkt. Die Welt wird zum Objekt, das wir beherrschen, erobern, nutzen und uns verfügbar machen. Eigentlich müssten wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Ich habe mir zur Nacht um 10 Uhr eine Pizza liefern lassen. Ich kann ein Eintrotti mieten und es dort stehen lassen, wo ich will. Ich habe mir Falten wegspritzen lassen. Ich habe rund um den Globus reisen für Ferien. Ich habe 120 Fernsehsender zur Verfügung. Macht uns das glücklich? Ja. Okay. Schön, wenn es so ist. Das Leben bietet tatsächlich viele Annehmlichkeiten. Aber das ultimative Versprechen, dass wir jetzt haben, was wir möchten, nämlich Leben, das stellt sich nicht ein. Der Rosa sagt, es macht uns aggressiv. Es führt dazu, dass das, was wir Leben nennen, der Rosa nennt es Resonanz, dass sich das uns wie entzieht und bei vielen Menschen führt das zu Frust, zu Enttäuschung, zu Einsamkeit. Oder eben zu Aggression, um das mit einem Wort zusammenzufassen. Schau mal, wie es in unserer Kultur läuft. Es gibt immer mehr Wutbürger in unseren westlichen Demokratien. Wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, dann schreiben sie Hasskommentar oder schiessen auf Politiker. Was für uns jetzt wichtig ist, die Lebensart, uns die Welt verfügbar zu machen, das färbt auf unseren Glauben ab. Wir machen uns Gott verfügbar. Zumindest versuchen wir es bewusst oder vielleicht meistens unbewusst. Gott muss das und das machen. Gott ist so und so. Wir fangen an, Gott zu erklären oder zu sagen, wie das Gott unserer Meinung nach sein muss. Wir haben Ansprüche gegenüber Gott, so wie ich Ansprüche gegenüber Amazon oder Galaxus habe. Und wir fordern unsere Ansprüche ein. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Und das bewirkt Aggression, Frust, die Lebendigkeit im Glauben ist weg. Es gibt so Themen, wo sich das festmachen lässt. Ich erlebe immer wieder, dass Christen sagen, Gott will jede Krankheit heilen. Es steht in der Bibel, ich bin der Herr, dein Arzt. Du musst nur genug glauben und beten und dann wirst du gesund. In der Bibel steht, wenn dein Glaube so gross ist wie ein Senfkorn, kannst du zu einem Berg sagen, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer. Was passiert, wenn ich glaube und wenn ich bete und nichts passiert? Es bewirkt Aggression, es bewirkt Frust und Enttäuschung. Kann Gott heilen? Natürlich, das passiert. Gott sei Dank passiert das, aber nicht immer und meiner Erfahrung nach eher selten. Warum das so ist, darüber habe ich in den letzten Jahren viel nachgedacht. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Antwort darauf. Es ist für mich eine offene Frage und ich habe gelernt, gut mit offenen Fragen zu leben. Vielleicht ist unsere Art zu beten und Sachen zu erwarten von Gott stärker von unserer Kultur prägt, als wir denken. Wir können per Mausklick Sachen bestellen und über Nacht ist das irgendwie wundersam, ist das am nächsten Morgen in meinem Briefkasten. Okay? Das sind so Annehmlichkeiten von unserem Leben. Vielleicht prägt das unser Beten mehr, als das wir meinen. Wir erwarten, dass Gott sofort antwortet. Wir sind enttäuscht, wenn wir nicht überkommen, was wir möchten. Vielleicht hilft uns der Unterschied zwischen Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Gott ist erreichbar, aber Gott ist nicht verfügbar. Gott lässt sich im Gebet erreichen. Das ist eine Verheißung, die wir in der Bibel haben. Mehr als einmal. Wenn ich bete, dann gelange ich ans Herz von Gott. Gott, ich bete im Vertrauen, dass du antwortest. Ich habe eine Verheißung, dass das passiert. Aber ich kann mir Gott nicht verfügbar machen. Ich habe keinen Anspruch, ich habe keine Verheißung, dass es so kommt, wie ich möchte. Ich kann nur vor Gott kommen und sagen, Gott, da bin ich, in meiner ganzen Bedürftigkeit, ich brauche dich. Ich ehre dich als der Unverfügbare, der alles kann, der alles darf. Und ich warte auf deine Antwort und ich mache das im Vertrauen, dass das, was du für mich hast, gut ist. Das kann ich machen. Ich erlebe, wie beides passiert, dass Gott auf meine Wünsche eingeht und dass Gott nicht antwortet. Elisabeth und ich haben das Jahr erlebt, dass Gott auf unsere Wünsche in einer Art und Weise eingeht, wo wir überhaupt nicht erwartet haben. Im letzten Sommer ist bei uns die Frage aufgekommen, ob nach 3 Jahrzehnten im Zürich-Unterland ein neuer Lebensabschnitt für uns bereit ist. Irgendwann war die Frage einfach da. Ich habe sie dann in mein Gebetstagebuch genommen und im Schreiben gebetet. Ich habe einen Dialog mit Gott gesucht, weil ich die Erfahrung mache, dass für mich Gott im Gebetstagebuch schreiben gut erreichbar ist. Ich habe Gott gesagt, was ist dein Wille? Du siehst, dass der Gedanke da ist, wohin es geht. Wir sind bereit, zu bleiben oder überall hinzugehen, wo du willst. Aber ich weiss nicht, was richtig ist. Ja, entscheidend ist, was du willst, Gott. Und kaum habe ich das ausgesprochen, kommt die Frage, was willst denn du? Ich habe das ganz selten, sehr selten, dass ich den Eindruck habe, den klaren Eindruck, dass Gott mir eine Frage stellt. Und das war so ein Moment, was willst denn du? Oh, okay. Und ich spontan, wenn es nach mir geht, würde ich gerne ins Zürich-Oberland ziehen, näher zu meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Das war so meine erste Reaktion. Wir haben das dann geprüft, wir haben viel gebetet, mit unseren Hauskreisleuten geredet, mit Freunden, mit der Gemeindeleitung. Und im Herbst hat sich dann der Eindruck zu der Gewissheit verdichtet, dass Back to the Roots unser Weg ist. Und dann haben wir bei der Wohnungssuche erlebt, wie Gott etwas Wunderbares für uns bereitgehalten hat. Und dass wir jetzt etwas überkommen, das besser ist, dass wir nicht einmal dafür beten, dass es so gut ist. Gott ist auf unsere Wünsche eingegangen, mehr als das sogar. Wir erleben aber auch, dass Antworten einfach ausbleiben. Ich habe seit 24 Jahren chronischen Schwindel und starke Arbeitseinschränkungen. Die meisten von euch kennen meine Geschichte. Ich bin in den letzten 24 Jahren oft verzweifelt gewesen. Manchmal lebensmüde, manchmal verwirrt, fast immer total erschöpft. Ich habe Dutzende von Medis ausprobiert, ich habe 3 Klinikaufenthalte hinter mir. Ich habe gebetet, meine Frau hat gebetet, meine Familie, unsere Freunde, ihr habt gebetet. Einige von euch haben gefastet. Was ist passiert? Nada. Einfach nichts. Es ist einfach nichts passiert. Ich habe in dieser Zeit manchmal brüllt, gejammert, wie in den Psalmen. Gehofft, geglaubt, gewartet. Nichts. Gott, warum tust du nichts? Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass Gott nicht verfügbar ist. Ich habe aber auch gelernt, dass Gott immer einen Weg hat. Auch mit mir, wenn ich am Boden bin. Ich habe in dem Ringen mit meiner Krankheit erlebt, wie Gott mich berührt. Ich habe erlebt, wie in dem Ringen mein Glaube lebendig war. Und ich sehe heute, dass Gott etwas Starkes aus etwas Schwachem macht. Ich bin einem Unverfügbaren begegnet. Das war nicht einfach. Es ist immer noch nicht einfach. Aber es fühlt sich lebendig an. Es fühlt sich lebendig an. Und das ist genau das, was der Rosa sagt. Lebendigkeit. Berührung. Das entsteht aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Das ist im Leben so und das ist im Glauben so. So, jetzt verlassen wir das Philosophische und wir gehen ins Neue Testament. Und wir wollen uns miteinander die Geschichte anschauen von Jesus und seinen Jüngern. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Abvers 28. Jesus begann seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag auferstehen. Er sagte zu seinen Jüngern, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Königreich kommen sehen. Der Menschensohn, also Jesus selber. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes zu sich und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und eine Stimme erscholl aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Da fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Wir merken in dieser Geschichte, die Jünger, die haben mehr Fragen als Antworten. Dann habe ich den Vater verloren. Zeit zum Nachdenken. Jawohl. Versetzen wir uns in die Lage der Jünger in dieser Geschichte. Jesus sagt, er geht nach Jerusalem, um zu sterben und er werde am dritten Tag auferstehen. Die Jünger verstehen das nicht. Sie haben Jesus, den Messias, erkannt und der Messias wird nach dem Alten Testament Israel befreien und die Königsherrschaft von Gott auf die Welt bringen. Da hat ein leidender und sterbender Messias keinen Platz. Dann kündigt Jesus an, ein bisschen kryptisch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Königreich kommen sehen. Das kann für die Jünger nur bedeuten, Jesus offenbart bald seine Königsherrschaft und befreit Israel. Jesus weiss, dass die Jünger den Schluss ziehen und er weiss, dass er falsch ist. Und trotzdem lässt er sie 6 Tage in dem Glauben. Erst 6 Tage später geht er mit ihnen auf den Berg, wo Jesus verklärt wird, und dort löst sich das Rätsel, dass Jesus von dieser Verherrlichung auf dem Berg geredet hat. Warum macht Jesus das? Warum erleben wir das manchmal auch, dass wir Gott nicht verstehen und er lässt uns da drin? Eins ist klar, nicht nur da, sondern an vielen anderen Stellen vom Neuen Testament. Jesus befriedigt unser Bedürfnis nach Religion nicht. Religion heisst, ich mache etwas, damit Gott etwas macht. Ich bete, also muss Gott antworten. Ich tue Gutes für Gott, also muss mir Gott auch Gutes tun. Das ist der Versuch, über Gott zu verfügen. Religion in ihrer reinsten Form ist im Prinzip der Versuch, über Gott zu verfügen. Religion ist ein Deal zwischen Himmel und Erde, aber keine Beziehung. Und das, was Gott will, ist Beziehung. Wir wünschen uns in dieser Beziehung Klarheit und Sicherheit. Und trotzdem bleibt, wie für die Jünger, uns manchmal in unserem Glauben und Leben irgendwie unklar. Und jetzt kommt das Interessante aus meiner Sicht in dieser Geschichte. Warum Unklarheit? Unklarheit ist eine Einladung zum Dialog. Unklarheit ist eine Einladung zum Dialog mit unserem Schöpfer und Erlöser. Unklarheit ist eine Zutat zu einer lebendigen Beziehung. Wenn es einfach wäre, Gottes Stimme zu hören, wenn es einfach wäre, seinen Willen zu erkennen, würden wir Gott gar nicht suchen. So aber bleiben wir, wenn wir unsere Fragen an Gott richten, in Hörweite und suchen Gottes Willen. Ja? Wir richten unsere Fragen an Gott, wir ringen mit ihm, wir ringen um Antworten, wir denken an ihn, wir suchen ihn. Und genau darum geht es im Leben als Christ. Im Suchen, im Hören, im Fragen ist unser Glauben am lebendigsten. Wenn ich nicht über Gott und seine Wege verfügen kann, dann suche ich ihn. Dann bleibe ich mit ihm im Gespräch und bleibe so lange dran, bis ich eine Antwort habe. Und in dem Suchen, in dieser Suchbewegung findet Berührung statt, findet Leben statt, findet wahre Gottesbegegnung statt. Manchmal haben wir tiefere Gottesbegegnungen, wenn wir mehr Fragen haben als Antworten. Wenn du Fragen hast und noch keine Antworten, dann bedeutet das nicht, dass Gott abwesend ist und es bedeutet auch nicht, dass du etwas falsch machst. Die Geschichte geht weiter. Auf dem Berg erscheinen der Mose und der Elia Jesus und sie reden miteinander. Eine Stimme aus der Wolke bestätigt Jesus als der Sohn Gottes. Die Jünger sind wie vom Donner gerührt. Sie sehen Jesus in seiner königlichen Macht. Und jetzt begreifen sie, dass vor 6 Tagen, wo Jesus vor dem Königreich geredet hat, wo kommt, dass das jetzt so eine Manifestation ist. Die Verklärung auf dem Berg hinterlässt tiefe Eindrücke bei den Jüngern. Sie werden in ihrem Glauben an Jesus gestärkt, aber sie haben immer noch Fragen. Sie versuchen das, was sie erlebt haben auf dem Berg und die Ankündigung von Jesus und das, was sie von den Schriftgelehrten gehört haben, von ihrer Kultur also zusammenzusetzen, ein Ganzes zu machen, aber es gelingt ihnen nicht. Und darum fragen sie Jesus, warum sagen denn die Schriftgelehrten zuerst müsse Elia kommen? Und Jesus erklärt ihnen, ja, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollen. Jetzt begreifen die Jünger, dass Jesus vom Johannes dem Täufer geredet hat. Der Täufer hat Jesus angekündigt und als Messias bestätigt. Das stärkt den Glauben der Jünger an Jesus nochmal. Aber sie haben immer noch Fragen. Sie wissen, dass Jesus der Messias ist. Sie wissen, dass der Johannes ihn bestätigt hat. Und sie wissen, dass Jesus Königreich bringt. Aber wie soll das mit der Ankündigung zusammenpassen, dass Jesus leiden wird und sterben wird? Sie verstehen es nicht, sie versuchen es. Wisst ihr, was Bahnhof auf Chinesisch heisst? Ich auch nicht. Siehst du, genau so geht es den Jüngern. Die verstehen Bahnhof auf Chinesisch oder weiss nicht was, weil das, was sie erleben und Jesus sagt, sie können es nicht zusammenbringen. Sie sind voller Fragen, ja. Sie werden den Leidensweg von Jesus erst nach der Auferstehung verstehen. Und sogar erst, nachdem Jesus sie mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Und bevor sie es verstehen, wird ihr Glaube erschüttert. Er wird erschüttert, wenn Jesus gefangen genommen wird und gekreuzigt wird. Das Verwirrspiel, wenn wir das so nennen dürfen, wo Jesus mit seinen Jüngern treibt, das passiert ganz bewusst. Ja. Jesus offenbart seinen Jüngern so viel, wie sie müssen, damit in der Erschütterung, die kommt, sie ihren Glauben nicht verlieren. Und er zeigt ihnen gerade so viel oder eben so wenig, dass sie Suchende bleiben. Ja. Das sind Zutaten für einen lebendigen Glauben. Gott zeigt mir so viel, dass ich im Glauben Boden habe. Ja, im Glauben Boden. Und er lässt so viel offen, dass ich ein Suchender bleibe, dass ich in Hörweite bleibe Und genau das ist das, was meinen Glauben lebendig erhaltet. Nicht, wenn alle meine Fragen beantwortet sind. So, ich habe mit der These angefangen, dass unser Glaube aufblüht, wenn wir Gott als dem Unverfügbaren begegnen. Als Christen glauben wir an einen Gott, der erreichbar ist, aber nicht verfügbar. Das, was wir Leben nennen, wo wir uns alle dann auch sehnen, entsteht immer wieder in der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Wir sind jetzt ziemlich philosophisch unterwegs gewesen und darum zum Abschluss ein einfaches Beispiel, um das mit der Unverfügbarkeit auf den Punkt zu bringen. Warum gehen die Leute ins Fußballstadion und schauen sich ein Fußballspiel an? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Sicher nicht, zum tätowierte Oberarm anzuschauen oder Rudelbildung zu sehen, obwohl es das jedes Mal gibt. Wegen dem geht niemand ins Stadion. Das Niveau in der Schweizer Superliga ist auch nicht gerade berauschend im Vergleich mit England oder Deutschland oder Spanien. Der deutsche Bundestrainer Sepp Herberger hat vor vielen Jahren gefragt, warum gehen die Leute ins Stadion? Seine Antwort, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und genau das ist es. Du kannst mit viel Geld Stars zusammenkaufen, aber ein Spiel erzwingen kannst du nicht. Manchmal gewinnt der Underdog. Und das macht spannend. Philosophisch gesagt ist ein Fußballspiel unverfügbar. Und darum ist es spannend, ins Stadion zu gehen. Zumindest für einige. Und genau so ist es im Leben. Berührung mit Gott findet dort statt, wo ich Fragen habe. Es findet dort statt, wo sich mir das Leben in seiner Unverfügbarkeit zeigt und ich mit Gott im Dialog bin und in Hörweite bleibe und in dieser Beziehung leben und verwurzelt wird. So, nochmal unsere These. Glaube blüht auf in der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Wir sind jetzt ziemlich philosophisch unterwegs gewesen. Und vielleicht gibt es ein, zwei Gedanken, wo du merkst, darüber will ich nachdenken. Das war jetzt heute nicht so leicht zugänglich gewesen. Ich versuche, ich will mal mit euch ein bisschen tiefer graben. Und das Geheimnis Gott, Gott, der uns näher ist, aber Gott, der auch grösser ist als alles, dass wir uns von dem mal ein bisschen von dieser Seite nähern. Und hast jetzt eine Minute, zwei Zeit, um einfach darüber nachzudenken. Ein Gedanke, der dir geblieben ist, wo du sagst, da will ich jetzt noch ein bisschen tiefer graben. Ich wünsche euch Gottes Segen im Nachverarbeiten. Und ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs waren jetzt bis im Sommer und noch viel Neues über Gott lernen. Vielleicht werden wir noch mehr Fragen haben als jetzt. Okay? Am Ende dieser Serie, ich weiss es nicht. Sicher auch Antworten. Aber vielleicht kommen noch neue Fragen dazu. Aber das wird uns helfen, unserem Gott noch tiefer zu begegnen. Sind gesegnet.